Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechnerli zum Gespräch. Herzlich willkommen zurück aus den Sommerferien. Mein Name ist Marco Fechner und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, wieder dabei sind. Nachdem ich mich insbesondere vor den Ferien relativ intensiv mit der Frage beschäftigt habe, was gerade in den Schulen und in der Bildungspolitik passiert, möchte ich nach den Sommerferien jetzt mal ein bisschen mit der Frage starten, wie läuft eigentlich das neue Ausbildungsjahr an? Was sind die Herausforderungen? Was sind die aktuellen Gegebenheiten? Und deswegen freue ich mich, heute bei der Industrie- und Handelskammer hier in Berlin zu sitzen. Und mir gegenüber sitzt Marian Schreier. Er ist Geschäftsführer Wirtschaft und Politik hier bei der Industrie- und Handelskammer in Berlin. Und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo, Herr Schreier.
Hallo, Herr Fechner.
Ganz kurz als Hintergrundinfo für die Hörerinnen und Hörer, weil jetzt ein bisschen Zeit zwischen der Aufzeichnung und der Ausstrahlung liegt. Heute ist es der 30. Juli. Und genau, Herr Schreier, Sie haben auf dem Weg zur IHK einen etwas ungewöhnlichen Weg hingelegt. Sie waren vorher von 2015 bis 2023 Bürgermeister der Stadt Tengen im Kreis Konstanz. Das ist eine 4600 Einwohnerstadt. Sie waren damals der jüngste Bürgermeister Deutschlands. Was haben Sie damals in Ihrem Bürgermeisteramt gelernt, was Ihnen heute bei der IHK hilft?
Das ist eine sehr gute Frage. Also die Kommunalpolitik ist, glaube ich, insgesamt sehr hilfreich, um politische Prozesse zu verstehen, aus vielerlei Gründen. Ich will vielleicht zwei Felder herausgreifen. Einerseits, weil man es einfach mit sehr konkreten Problemstellungen zu tun hat. Das beginnt mit vielen Themen im öffentlichen Raum, wenn eine Straßenlampe kaputt ist, wenn Infrastruktur in Stand gesetzt werden muss. Aber natürlich auch viele Bildungsthemen, die man sehr nah mitbekommt über Eltern, über Schülerinnen und Schüler. Das heißt, man denkt Politik vom Konkreten her und nicht nur vom Abstrakten, also nicht einfach nur auf Ebene von Positionspapieren und Gesetzen, sondern wirklich von konkreten Bedarfen. Und das andere ist, man lernt in der Kommunalpolitik in Städten und Gemeinden, dass man die allermeisten politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen nicht alleine als Politik und Verwaltung lösen kann. Also es geht nicht einfach nur, dass man einen Beschluss im Gemeinderat oder in einem Parlament trifft oder dass die Verwaltung oder die Exekutive eine Entscheidung trifft, sondern am Ende braucht es wirklich die gesamte Stadtgesellschaft. Das heißt, ich muss einen Modus finden, Politik so zu organisieren, dass ich offen und dialogbereit bin, dass ich unterschiedlichste gesellschaftliche Gruppen in der Zivilgesellschaft, in der Wirtschaft mit einbinde, weil die allermeisten Probleme sind einfach so komplex geworden, dass sie nicht zentral und nur alleine durch Politik und Verwaltung gesteuert werden können. Das habe ich sehr stark in der Kommunalpolitik gelernt und das hilft mir jetzt hier auch in Berlin, weil wir als IHK Berlin natürlich das Selbstverständnis haben, dass wir ein zentraler Akteur in der Stadtentwicklung sind. Jetzt nicht nur in den wirtschaftspolitischen Fragen im engeren Sinne, sondern wirklich Wirtschaftspolitik sehr breit verstanden, von Ausbildung und Bildung bis hin zu Fragen der Verwaltungsmodernisierung und Innovation. Das heißt, dass wir sehr dafür werben, natürlich die Perspektive der Wirtschaft in politische Entscheidungsprozesse mit einzubinden und dass wir glauben, dass wir dann einen sehr wertvollen Beitrag leisten können, die großen Herausforderungen dieser Stadt anzugehen.
Ganz kurz, vielleicht können Sie einen ganz kurzen Abriss geben. Was sind die Aufgaben der IHK für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht noch jetzt nicht wissen? Werden nicht viele sein, aber die ein oder andere vielleicht schon.
Man kann das im Groben nach drei Säulen gliedern. Wir haben einmal hoheitliche Aufgaben, die wir als Kammer übertragen bekommen haben, die wir als Selbstverwaltung der Wirtschaft wahrnehmen. Das reicht von Exportdokumenten, die wir ausstellen, bis hin, das ist natürlich so das Kerngeschäft, die DNA, die berufliche Ausbildung, also die duale Ausbildung, da werden wir später wahrscheinlich noch drüber sprechen. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Aufgaben. Dann haben wir eine Service-Säule, das sind Unterstützungsangebote, die wir für Unternehmen in der Stadt auf die Beine stellen. Das kann von Einzelberatung reichen, also mal eine Rechtsberatung bis hin zu Informationen über aktuelle Rechtsänderungen. Wir haben sehr viel Rechtsänderungen auf europäischer Ebene, was zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit oder ESG betrifft, dann bieten wir dort Informationsveranstaltungen an.
Was ist ESG?
Da geht es im weitesten Sinne um Nachhaltigkeitskriterien, die umgesetzt werden sollen, also vor allen Dingen im Bereich von Finanzinvestments und der Finanzbranche. Das betrifft aber mittelbar fast alle Unternehmen, und dazu bieten wir dann zum Beispiel Informationsveranstaltungen an. Dann gibt es die Säule der Gesamtinteressenvertretung. Das klingt vielleicht erstmal etwas kryptisch. Dahinter verbirgt sich die politische Arbeit der Kammer. Der Auftrag jeder Kammer in Deutschland, es gibt insgesamt 79 an der Zahl, ist es, die Interessen der gewerblichen Wirtschaft in einem Kammerbezirk, das wäre in unserem Fall das gesamte Land Berlin, zu bündeln und dann gegenüber Politik und Verwaltung zu vertreten. Das heißt, wir beobachten die politische Landschaft, wir nehmen aber auch auf, welche Probleme gibt es bei den Mitgliedsunternehmen, bei den über 320.000 Mitgliedsunternehmen, die wir haben, formulieren daraus dann hier in Berlin und formulieren daraus dann politische Positionen, die wir gegenüber Senatorinnen und Senatoren, gegenüber der Verwaltung, aber auch gegenüber den 12 Berliner Bezirken vertreten.
Okay. Lassen Sie uns mal gleich an der Stelle einsteigen, einhaken. Wir haben es jetzt ein paar Mal drin gehabt schon, Sie haben es auch schon ein paar Mal drin gehabt, das Thema Ausbildung. Ich würde ganz gerne mal so einen kleinen Blick auf die Branchenlage werfen. Welche Berufsbilder sind im Moment besonders gefragt bei Azubis?
Ja, wir haben, würde ich sagen, so ein paar Dauerbrenner oder Ausbildungsberufe, die seit langem schon zu den beliebtesten gehören. Also wenn man aktuell auf die Top 5 blickt, auf die Statistik, dann haben wir da den Kfz-Mechatroniker, der gehört zu den beliebtesten Ausbildungsberufen, der am stärksten nachgefragt wird. Wir haben dann den Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement, Kaufmann, Kauffrau, Einzelhandel, Verkäuferin. Und dann auch aus dem Bereich der Medizinalberufe, also medizinische Fachangestellte, Fachangestellter. Das wäre jetzt kein Beruf, der bei uns als IHK angesiedelt ist, aber das sind so die Top 5, die von den Azubis nachgefragt werden. Man muss sich dann im zweiten Schritt immer noch mal ansehen, was wird eigentlich angeboten, also wo gibt es Ausbildungsstellen. Das ist relativ deckungsgleich unter den Top 5, aber nicht vollständig. Also beispielsweise findet sich bei den Top-Ausbildungsangeboten jetzt nicht der Kfz-Mechatroniker wieder. Wir haben aber stattdessen zum Beispiel den Handelsfachwirt unter den Top 5 Angeboten. Wir haben auch sehr weit oben gerankt die klassischen Einzelhandelsberufe. Also dort gibt es aktuell auch mehr Angebot als Nachfrage, kann man sagen. Gerade im Einzelhandel haben wir sehr viele offene Ausbildungsstellen.
Okay, also ich nehme es im Moment wahr, wenn ich so durch die Stadt gehe im Einzelhandel, die suchen alle Personal oder ganz viele suchen Personal, wie in allen Branchen. Aber ich bin tatsächlich überrascht, dass das noch so ein beliebter Ausbildungsberuf ist, weil der Beruf sich ja auch sehr verändert hat, beziehungsweise auch die Rahmenbedingungen des Berufes sich ja verändert haben.
Das ist so, aber ist in der Tat noch stark nachgefragt und wie gesagt sehr viel Angebot, also gehört zu den Branchen, wo wir viele offene Ausbildungsstellen haben. Wir sehen das auch im gewerblich-technischen Bereich, dort haben wir auch sehr viele offene Ausbildungsstellen, wenn wir den ganz klassischen Hochbau mal nehmen, dort kommen etwa 50 Bewerberinnen und Bewerber auf 100 Ausbildungsstellen, also noch schwieriger sieht es im Tiefbau aus, dort bewegen wir uns etwa um die 30 Bewerberinnen und Bewerber auf 100 Ausbildungsstellen, also da haben wir einen deutlichen Angebotsüberhang aktuell, zieht sich auch dann noch durch andere gewerblich-technische Berufe.
Wenn ich jetzt so in meiner eigenen Rückblende mal gucke, ich habe 2001 mit der Ausbildung angefangen. Und wie damals der Ausbildungsmarkt gewesen ist, also ich habe, keine Ahnung, mehrere Dutzend Bewerbungen geschrieben und da hat sich ja komplett gedreht.
Ja, das hat sich definitiv gedreht. Also wir haben natürlich größere Unterschiede zwischen den Branchen, aber insgesamt kann man sagen, dass wir doch ein wirklich großes Angebot an Ausbildungsplatz angeboten haben. Wir haben ja als Kammer mit auf den Weg gebracht Ausbildung.Berlin. Das ist eine Plattform, auf der zentral informiert wird über alle Ausbildungsplatzangebote in der Stadt. Und das ist eine sogenannte Metasuchmaschine. Das heißt, sie bündelt die Ausbildungsplatzstellen ganz unterschiedlicher Betriebe und Unternehmen und hat das Ziel, dass sie wirklich ein gesamtes Bild des verfügbaren Ausbildungsplatzangebotes zeichnen. Und dort sehen wir, wenn man da jetzt tagesaktuell reinschaut, dass wir wirklich mehrere Tausend, also es sind über 5.000 offene Ausbildungsplatzangebote aktuell haben. Da sind jetzt nicht nur Angebote für das jetzt beginnende Ausbildungsjahr mit dabei, sondern auch schon fürs nächste Jahr. Aber trotzdem sieht man, da ist wirklich sehr viel Angebot in unterschiedlichsten Berufsfeldern vorhanden.
In welchen Branchen und Berufsbildern ist die Lage im Moment besonders schwierig?
Also wir würden sagen, vor allen Dingen in den vorhin erwähnten, also im gewerblich-technischen Bereich, da sind wirklich sehr viele Stellen offen, also den Hoch- und Tiefbau Hatte ich ja beispielhaft genannt, und auch im Einzelhandel. Auch dort ist es sehr schwierig, Azubis zu finden.
Und liegt das nur am demografischen Wandel, oder was sind aus Ihrer Sicht die Gründe, die Ursachen dafür?
Das ist ein ganzes Bündel an Ursachen, würden wir sagen. Also es beginnt damit, dass wir immer noch gesellschaftlich eine Diskussion haben, dass die Ausbildung vermeintlich nicht den gleichen gesellschaftlichen Stellenwert hat wie ein Studium. Da sind wirklich alle gesellschaftlichen Akteure und die Politik, aber zum Beispiel auch Eltern, aufgefordert, wirklich dafür zu werben, dass man mit der Ausbildung nun wirklich beste Chancen hat, in ein selbstständiges, berufliches Leben zu starten, und dass wir, wenn wir das uns auf die Lebenszeit anschauen, häufig auch ökonomisch eigentlich die besseren Ausgangsbedingungen haben, als wenn man einfach ein Studium ergreift. Das heißt, der gesellschaftliche Stellenwert spielt eine Rolle. Wir haben dann Verschiebungen zwischen Ausbildungsberufen. Wir haben natürlich eine Zunahme bei vollschulischen Ausbildungsberufen, also Kita und Pflege zum Beispiel. Das sind Berufe, die in den letzten Jahren auch stark gewachsen sind. Und dann beobachten wir, dass wir doch auch größere Herausforderungen im Feld der Berufsorientierung haben. Das heißt, dass wir einfach zunehmend Jugendliche haben, die nach der Schule oder mit Ende der Schullaufzeit jetzt noch nicht vollständig beruflich orientiert sind. Das heißt, dass sie sich einfach schwer tun, sich in diesem Meer an Möglichkeiten zurechtzufinden. Man muss sich das immer mal wieder an den reinen Zahlen vergegenwärtigen. Wir reden über 300 Ausbildungsberufe, die wir in Deutschland haben. Es sind auch knapp über 200, die wir allein als IHK-Ausbildungsberufe haben. Und da ist es natürlich nicht einfach, sich zu orientieren. Da braucht man Hilfestellung. Da muss man vor allen Dingen reinschnuppern. Das heißt, dass Praktika eine ganz große Rolle spielen, um einfach echte betriebliche Erfahrung zu sammeln. Neben der Berufsorientierung spielt dann aus unserer Sicht auch das Thema der Beratung noch eine Rolle. Also das heißt, dass es auch Möglichkeiten geben muss, wo sich junge Menschen dann beraten lassen.
Also Berufsberatung.
Können über die, genau, Berufsberatung über die 300 Ausbildungsberufe. Und das heißt, dass vor allen Dingen auch in verwandten Berufen beraten wird. Also wenn ich bei dem Beispiel von vorhin bleibe, der Kfz-Mechatroniker, der ist sehr nachgefragt, da gibt es aber nicht so viele Stellen, wie die Nachfrage ist. Vielleicht ist aber der Industriemechatroniker für mich dann ein geeigneter Ausbildungsberuf. Darauf muss aber ein Jugendlicher natürlich erstmal aufmerksam gemacht werden. Und hier spielt Beratung eine große Rolle.
Okay. Ich würde sagen, jetzt haben wir mehrere Punkte aufgemacht. Jetzt muss ich mal gucken, bei welchem ich jetzt einsteige. Berufsorientierung oder berufliche Orientierung machen wir gleich. Ich glaube, da spielt nämlich dann auch die nächste Frage mit rein. Also wir haben jetzt seit Jahren schon eine ziemlich hohe Abbrecherquote bei Ausbildungen. Abbrecherinnen und Abbrecher, die insbesondere im ersten Ausbildungsjahr aufhören. Berufliche Orientierung wird immer wieder als Grund genannt. Sehen Sie noch weitere Gründe?
Ja, also erstmal ist es tatsächlich so, dass wir gerade im letzten Jahr eine sehr hohe Abbrecherquote hatten, also knapp 15% im Jahr 23, was jetzt die IHK-Ausbildungsberufe betrifft. Man muss, denke ich, eine Sache vorweg schicken. Ein Großteil der Abbrüche geschieht in den ersten 4 Monaten, also noch während der Probezeit. Und wir haben es insgesamt im Arbeitsmarkt mit einer, ich würde es mal so formuliert, mit einer höheren Trennungsfreudigkeit zu tun. Also dass gerade jüngere Menschen dann doch schneller bereit sind zu sagen, okay, das ziehe ich jetzt nicht durch, sondern ich schaue mir dann nochmal andere Dinge an. Wir haben dann nach dieser hohen Abbruchquote auch eine Befragung bei Auszubildenden gemacht, weil wir natürlich auch besser verstehen wollen, welche Gründe dahinter stecken. Ja. Und man kann es im Groben auf drei Felder bringen, also neben persönlichen Gründen, die ja auch immer eine große Rolle spielen können. Also das erste ist, der erste Grund, der angegeben wird, ist, dass man sagt, es ist nicht der richtige Beruf für mich, dass man das festgestellt hat. Und da sind wir bei dem schon erwähnten Thema der Berufsorientierung, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Also wirklich, dass man merkt, okay, ich bewege mich hier noch nicht in dem Feld, was mich tatsächlich interessiert. Das zweite Themenfeld sind Fehlzeiten im Betrieb und in der Berufsschule. Hier steckt aus unserer Sicht sehr stark der ganze Komplex von, würde ich sagen, psychosozialen Herausforderungen und Themen dahinter. Also wir können schon beobachten, das sehen wir ja auch an anderen Stellen im Bildungssystem, dass es einfach zunehmend Jugendliche gibt, die Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, was jetzt auch nach der Pandemie nochmal stärker zutage tritt, die andere Formen von Belastung familiär oder im Umfeld haben und denen es deswegen einfach schwerfällt, sich sowohl in die schulischen Strukturen zurechtzubewegen, als auch dann im Betrieb. Das heißt, dass wir hier Möglichkeiten oder Angebote brauchen, mit diesen psychosozialen Themen und Problemen umzugehen. Das ist eine Frage von Lernbegleitung zum Beispiel. Es ist auch eine Frage von des stärkeren Einsatzes von multiprofessionellen Teams zum Beispiel in Berufsschulen, die diese Problemlagen adressieren können. Und der dritte Grund, der genannt wird, ist, dass die Jugendlichen sagen, ja, der Beruf, der passt schon, aber es ist nicht der richtige Betrieb für mich.
Okay.
Auch da kann dann ein Wechsel angezeigt sein. Das ist aber natürlich auch nochmal ein Hinweis darauf, dass natürlich auch Unternehmen prüfen müssen, bin ich nah genug dran an den Bedarfen der Auszubildenden. Auch da ist es natürlich notwendig, dass man mit der Zeit geht und dass man da wirklich im ständigen Gespräch mit den Auszubildenden ist, um einfach ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.
Wie gehen denn die Arbeitgeber damit um, tatsächlich? Also ich kann mir vorstellen, dass es auch durchaus Arbeitgeber gibt, die Schwierigkeiten haben mit dieser Umstellung, auch in der vielleicht Mentalität, aber auch in dem Ankommenszustand von Azubis im Vergleich zu früheren Azubi-Generationen. Also das ist sowas, was mir immer mal wieder gesagt wird, aber ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist. Wie ist denn da Ihre Wahrnehmung?
Ja, also wenn Sie jetzt hier vor allen Dingen abziehen auf die Frage der Ausbildungsreife, das steckt ja wahrscheinlich dahinter. Ja, das ist ein
besserer Begriff, der fehlt mir gerade.
Das ist eine Beobachtung, die wir teilen, die wir auch in unseren Umfragen, die wir in unseren Umfragen sehen. Also vielleicht, um das insgesamt nochmal so das Bild einzuordnen, wir haben jetzt jüngst eine Aus- und Weiterbildungsumfrage gemacht und man kann sagen, so als die allererste Erfahrung, die heraussticht, die viele Unternehmen machen, ist, dass sie einfach insgesamt Schwierigkeiten haben, Bewerberinnen und Bewerber zu finden. Etwa ein Drittel gibt an, dass sie keine Bewerbung mehr haben auf ihre Ausbildungsstellen. Das ist ein deutlicher Anstieg. Wir lagen 2017 noch etwa bei 17 oder 18%, die das nur angegeben haben. Jetzt ist es ein Drittel. Wir haben dann wirklich einen noch größeren Teil von fast 70%, die sagen, ja, wir haben keine geeigneten Bewerberinnen und Bewerber. Und wenn man da dann tiefer reinschaut, dann hat das viel mit dem Thema der Ausbildungsreife, also der Basiskompetenzen zu tun, Lesen, Schreiben, Rechnen. Und wir sehen in unseren Umfragen auch, dass deswegen einige Unternehmen da reagieren und selber zum Beispiel Nachhilfeangebote aufbauen. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geben etwa ein Drittel der Unternehmen an in unseren Umfragen, dass sie da eigene Angebote aufgebaut haben. Dabei muss man da ganz offen sagen, ist das jetzt nicht die Kernkompetenz von Unternehmen und es ist auch nicht die Aufgabe der Unternehmen, sondern es muss natürlich ganz klar der Auftrag des staatlichen Schulsystems sein, dass wir junge Menschen haben, die Schule so verlassen, dass sie danach in den Arbeitsmarkt und in die duale Ausbildung starten können. Und das ist immer häufiger nicht der Fall. Das betrifft die fachlichen Themen, also die Basiskompetenzen. Aber wir haben auch, das Stichwort ist vorhin ja schon gefallen, zunehmend Jugendliche, die psychosoziale Themen mitbringen. Auch das sind jetzt Herausforderungen, die nicht jeder Betrieb automatisch auffangen kann, sondern hier braucht es auch nochmal gesonderte Begleitung und Unterstützungsangebote.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht den größeren Arbeitgebern ein bisschen leichter fällt, so eine Angebote zur Verfügung stellen, als wenn ich jetzt, ich überspitze jetzt mal, einen Handwerksbetrieb mit 2, 3 Mitarbeitern habe.
So ist es, das ist gerade für kleinere natürlich eine große Herausforderung, weil da kann ich nicht einfach noch ein Nachhilfeangebot organisieren, sondern da bin ich natürlich darauf angewiesen, dass es da an anderer Stelle nochmal Unterstützung gibt. Deswegen sind die Berufsschulen natürlich ein wichtiger Ort, um einige dieser Themen auch zu adressieren. Also wir sprachen ja schon über den Einsatz von multiprofessionellen Teams, die zumindest diese psychosozialen Problemlagen mit adressieren können. Das kann am Ende nicht in die Betriebe verlagert werden, sondern hier muss dann das Schulsystem auch ansetzen und Unterstützung bieten, um damit umzugehen.
Haben Sie eine Vermutung, was die Ursachen sind für diesen Qualitätsabfall bei den Schülerinnen und Schülern?
auch da würde ich sagen, ist es ein ganzes Set an Gründen. Also man kann ja, wenn man sich jetzt die großen Vergleichsstudien anschaut, also ob es Vera ist oder IQB und andere, sehen wir ja schon, dass wir auch in den letzten Jahren, jetzt direkt nach der Pandemie, nochmal eine Veränderung bei den Leistungswerten, in Anführungszeichen, bei den Ergebnissen haben. Also die Pandemie ist sicherlich nochmal ein Beschleuniger des Leistungsabfalls bei Basiskompetenzen gewesen. Wir haben dann natürlich eine Reihe von systemischen und strukturellen Themen im Berliner Bildungssystem, würde ich es mal nennen, über die wir alle miteinander in Anführungszeichen schon seit vielen Jahren diskutieren. Dazu gehört natürlich die Lehrkräfteversorgung, der sich immer stärker abzeichnende Lehrermangel. Wir haben dann so als dritten großen Bereich natürlich mit dem Thema Sprache und Migration zu tun. Also wir sind eine Einwanderungsgesellschaft. Wir haben in den letzten Jahren natürlich intensiv Zuwanderung gehabt. Auch das setzt natürlich das Bildungssystem, das System Schule nochmal immens unter Druck. Und auch sowas hat einfach Auswirkungen darauf, wie Schule funktioniert. Und man kann, glaube ich, insgesamt festhalten, dass wir ein System haben, sowohl in den Kitas als auch in den Schulen, was immens unter Druck geraten ist von unterschiedlichsten Stellen, über die Demografie, also der Rückgang an Lehrerinnen und Lehrern, aber auch durch Herausforderungen wie Zuwanderung und die Spätfolgen der Pandemie. Also ich glaube, es ist wirklich ein Bündel an Ursachen.
Ich fand es interessant, kurzer Seiteneinwurf. Ich habe neulich einen Beitrag gelesen von Aladin El-Falani, ich weiß nicht, ob der Ihnen vielleicht ein Begriff ist, Soziologe und Bildungsforscher. Und der hat die These vertreten, also das ist eigentlich keine These, der hat es auch belegen können, dass wir eine Spaltung nicht nur in ältere und jüngere Generationen haben, sondern dass wir auch zwischen diesen Generationen einen erheblichen Unterschied haben im Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Also wo wir jetzt bei den älteren Jahrgängen kaum Migration haben, haben wir jetzt bei den jüngeren Jahrgängen, gerade in den Großstädten, 40 bis 60% Kinder in den Schulen mit Migrationshintergrund, mit einem nicht deutschsprachlichen Herkunftselternhaus, was erstmal grundsätzlich kein Problem sein muss, aber worauf die Schulen halt einfach oft nicht eingestellt sind.
Absolut, also das will ich nochmal unterstreichen, das ist definitiv kein Problem, es ist eine Frage des Umgangs und ist das System darauf vorbereitet. Also Thema Sprachförderung ist, glaube ich, der offensichtliche Punkt, dass wir hier in vielen Bereichen offensichtlich nicht so aufgestellt sind, dass wir es hinbekommen, dass die Schülerinnen und Schüler dann flüssig lesen können, dass sie ein sinnerfassendes Textverständnis haben, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse präzise formulieren können. Und hier muss man sehr früh beginnen. Ich meine, das ist ja ganz egal, an welchen Bildungsforschern, an welcher Bildungsforschung man sich orientiert. Klar, dass man sehr frühzeitig in das Thema Sprache und Sprachförderung investieren muss. Also das sehen wir als Kammer auch so. Also wenn wir über das Thema Ausbildungsreife sprechen, dann kann ich nicht erst in der weiterführenden Schule beginnen, sondern es beginnt natürlich am Beginn der Bildungskette. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich ein quantitativ ausreichendes Angebot habe an Kinderbetreuung, aber es muss eben auch qualitativ so aufgestellt sein, dass es all die Herausforderungen, die wir haben, und dass Sprache das Offensichtliche adressieren kann. Also eine sehr individuelle Förderung und Unterstützung, dann eine Dokumentation, die eben auch offenlegt, wo noch Nachholbedarfe sind und dann einfach maßgeschneidert Unterstützung bieten kann. Das ist natürlich herausfordernder als vor 30 oder 40 Jahren, ohne Frage.
Hamburg hat sich da vor ein paar Jahren, glaube ich, auf einen guten Weg gemacht. Sie haben sich da deutlich verbessert in dem Bereich. Ich würde mal einen kurzen Sprung zurück machen, berufliche Orientierung. Wie können die Schulen aus Ihrer Sicht die berufliche Orientierung verbessern, ihre berufliche Orientierung verbessern?
Also ich würde erstmal festhalten, dass wir sehr viele Schulen haben, denen der Wert der beruflichen Orientierung, glaube ich, gut bewusst ist, die da auch sehr engagiert sind, die selber auch gute Angebote entwickelt haben. Und wir haben ja wirklich auch tolle Beispiele in der Stadt vom Talente-Check, die Azubi-Botschafterinnen, Azubi-Botschafter, die wir als Kammer organisieren, inzwischen 100 an der Zahl, die Praktikumswoche. Also gibt viele Beispiele dafür, dass es sehr engagierte Menschenorganisationen gibt, die an dem Thema Berufsorientierung arbeiten. ich sehe, also trotzdem sehen wir noch strukturelle Herausforderungen, dass die Berufsorientierung jetzt nicht überall in der Fläche gelingt. Und ich will es mal positiv formulieren, ich sehe zwei Möglichkeiten, wo man hier ansetzen kann. Das eine ist das Thema des Ganztags, des offenen Ganztages, den man natürlich noch stärker mit externen Partnern und Partnern, also zum Beispiel der Wirtschaft, organisieren kann. Das kann eine Möglichkeit sein, um immer wieder in unterschiedliche Betriebe und Unternehmen reinzuschnuppern. Und das andere ist...
Also Betriebe im Einzugsgebiet der Schule beispielsweise.
Genau, im Einzugsgebiet der Schule. Räumliche Nähe ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das zweite ist, dass wir daran arbeiten müssen, dass wir wirklich individuelle Berufsorientierungskonzepte und Strategien je Schule haben. Wir haben als IHK dort im vergangenen Jahr ein Modellvorhaben angestoßen, zusammen mit Teach First und der Bildungsverwaltung, um eine Pilotschule für Berufsorientierung zu entwickeln. Das ist zusammen mit der Willy-Brandt-Teamschule im Wedding. Und die Idee ist hier, ein eigenes Berufsorientierungskonzept zu entwickeln, was angepasst ist auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler und wirklich die, ich nenne es mal, Eigenheiten der Schule. Es gibt dann auch Tools, die das Ganze digital nachhalten. Auch die Dokumentation ist eben sehr wichtig. Die wesentlichen Lernerfahrungen aus diesem Projekt sind aber, würde ich sagen, dass es einerseits darum geht, ein Netzwerk aufzubauen von Unternehmen und Betrieben, also wirklich in räumlicher Nähe. Das ist eine Form von Netzwerkarbeit und Pflege, die geschehen muss. Und zum anderen, dass es aber auch die zeitlichen Ressourcen, also die Deputate dafür braucht. Also diese Dinge, die jetzt in dem Projekt gelungen sind, die funktionieren nur, weil es dort eben einen Fellow von Teach First gibt und damit die Zeit vorhanden ist, um ein eigenes maßgeschneidertes Konzept zu entwickeln, die Kontakte mit den Unternehmen pflegen und auch dafür zu sorgen, auch das ist noch ein wichtiger Aspekt, dass Berufsorientierung nicht nur als solitär gedacht wird, sondern dass Berufsorientierung wirklich auch in den Fachunterricht integriert wird. Und ich glaube, daraus kann man viel lernen für die Berufsorientierung insgesamt in Berlin. Das heißt, dass wir die, wenn ich das jetzt in eine politische Forderung münzen würde, das heißt, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir an allen Schulen die Ressourcen und die Deputate haben, um wirklich eigene Berufsorientierungskonzepte zu entwickeln und diese Unternehmensnetzwerke aufzubauen. Und dann, glaube ich, können wir den nächsten qualitativen Schritt machen, dass die Jugendlichen dann alle die Schule auch beruflich orientiert verlassen.
Okay, Sie haben jetzt gerade den Punkt offener Ganztag reingegeben. Der offene Ganztag ist ja ein Konzept, der sich im Grunde durch alle Schulformen zieht. Ja. Ab wann sollte man damit anfangen, mit diesem Konzept berufliche Orientierung in Schulen?
Also aus unserer Sicht kann man natürlich nicht früh genug anfangen. Mhm. Also es ist dann eine Frage, wie man das Ganze dann teilweise auch didaktisch aufsetzt, weil es natürlich auf das Alter der Schülerinnen und Schüler angepasst sein muss. Aber wir halten es für wichtig, dass man frühzeitig mit der Berufs- und Wirtschaftswelt Kontakt hat und dass man sie auch kennenlernt. Und das geht eben am besten über wirklich praktische Erfahrung, also ja, das Thema Praktika und Betriebseinsätze. Deswegen haben wir im letzten Jahr auch die Praktikumswoche auf den Weg gebracht. Die richtet sich ja an Schülerinnen und Schüler. Dort kann man einzelne Tage in mehrere Unternehmen reinschnuppern. Wir sind dabei, eine Plattform aufzubauen, praktikum.berlin, wo das Ganze auch losgelöst von der Praktikumswoche dann nochmal größer gedacht wird. Also diese Plattform soll helfen beim Matching von Unternehmen und potenziellen Praktikantinnen und Praktikanten. Also es geht kurzum um das frühzeitige eigene Erfahren von Wirtschaft und Berufswelt.
Okay, ich habe dahin ging jetzt auch so ein bisschen meine Frage. Ein paar Mal in der Vergangenheit auch gehört, Berufsorientierung könnte man schon in den Grundschulen beginnen. Wie kann dann sowas aus Ihrer Sicht aussehen, berufliche Orientierung in Schulen? Also die Kinder werden ja dann vermutlich nicht in Praktika gehen, ja, sondern brauchen andere Lernformate.
Genau, das wären jetzt da weniger Praktika, aber man kann natürlich Unternehmen schlicht besuchen. Also wenn ich nochmal den Netzwerkgedanken von gerade eben aufgreife, dann ist es natürlich auch möglich, dass eine Grundschule Unternehmen und Betriebe in der näheren Umgebung einfach mal besucht und dass man so erste Kontakte aufbaut, wie wie Wirtschaft und Unternehmen eigentlich funktionieren. Und so lernt man ja auch Berufsbilder kennen. Mhm. Wenn ich den Bäcker mal in der Backstube erlebt habe, wenn ich in der Kfz-Werkstatt war, dann habe ich natürlich ein erstes Bild davon, wie das aussehen kann. Aber klar, es erfordert ein anderes Herangehen, als es dann in den weiterführenden Schulen der Fall ist.
Da fällt mir wieder eine eigene Schullaufbahn Anfang der 90er, zu meinen eigenen Grundschulzeiten, gab es immer so regelmäßige Ausflüge zur BVG.
Ja,
oder ins örtliche Klärwerk, da waren wir auch mal, ein ganz großer Spaß für Achtjährige. Boah, Klärwerk.
Ja, wir waren damals in der Grundschule, haben wir das auch gemacht, und wir waren bei, also am stärksten ist mir im Gedächtnis geblieben, der Besuch bei der Polizei, weil wir da dann auch in einer der Arrestzellen waren, und da gibt es noch ein Foto aus der Arrestzelle, aber es hat mich jetzt dann trotzdem nicht in Richtung der Polizistenlaufbahn gebracht, aber das war,
und
war
auch nicht
sehr
anders.
Es war sehr anders. Nee, auch nicht in die Arrestzelle, bislang jedenfalls nicht.
Sehr schön. Sie haben gerade gesagt, das Konzept berufliche Orientierung in den Unterricht einbinden. Da sind wir jetzt beim Thema WAT-Unterricht, Wirtschaft, Arbeit, Technik. Ist dieser Unterricht, dieses Unterrichtsformat aus Ihrer Sicht zeitgemäß und hinreichend?
Also grundsätzlich halten wir das für zeitgemäß, und dass der Rahmenlehrplan da eigentlich auch eine gute Struktur bietet. Wichtig ist, dass WAT-Unterricht auch wirklich verlässlich überall stattfindet, also von Klasse 7 bis 10, dass er dann eben nicht ausfällt. Da sind wir beim Thema der Lehrerversorgung. Wir werben hier dafür, dass man, um diese Versorgung zu gewährleisten, auch stärker auf Einfachlehrer zum Beispiel setzt. Also das kann eine Möglichkeit sein. Und dann ist WAT natürlich eine große Chance, um als Leitfach für die Berufsorientierung zu dienen, aber auch für andere Themen. Also wir haben im vergangenen Jahr als IHK ein Positionspapier dazu formuliert und verabschieden. WAT kann zum Beispiel auch als Leitfach für das Thema der Nachhaltigkeit dienen. Insofern ist das ein gutes Unterrichtsangebot, wenn es wirklich verlässlich angeboten wird, und wir befürworten das Ganze.
Sie gehören auch, glaube ich, zu denen, die sagen, der WAT-Unterricht gehört auch verpflichtend an die Gymnasien.
Ja, also wir halten das für richtig, ja.
Okay. Mir sagte neulich jemand hier bei Ihnen aus dem Haus, dass es wohl etliche Azubis aus dem Brandenburger Raum gibt, die sich vorstellen können, nach Berlin zu kommen. Dass es da aber immer wieder Hürden gibt. Was sind das für Hürden? Was hindert die Jugendlichen daran?
Also die größte Hürde, das größte Thema ist die Frage des Wohnens. Natürlich des bezahlbaren Wohnraums. Also wir haben auch heute schon, kann man sagen, knapp 20% der Auszubildenden in Berlin kommen aus Brandenburg. Also wir sind eine gemeinsame Wirtschaftsregion, und bei der Ausbildung merken wir das auch. Aber die Frage des Wohnens ist das zentrale Thema. Natürlich auch für alle Berlinerinnen und Berliner, wenn man dann irgendwann von zu Hause aus ausziehen will. Deswegen beschäftigen wir uns in den letzten Monaten auch intensiver mit dem Thema des auszubildenden Wohnens und werben dafür, dass wir hier auch Angebote schaffen.
Okay, welche Möglichkeiten haben Sie da als Kammer zu sagen, wir schaffen Angebote?
Also in dem ersten Schritt haben wir uns die Beispiele nochmal angesehen, die es in Deutschland gibt. Das sind vor allen Dingen München und Hamburg. Hier gibt es wirklich ein gutes Angebot an Azubi-Wohnheimen, mehrere hundert Plätze, und zwar schon seit einigen Jahren. Es sind ganz unterschiedliche Träger bzw. Organisationsmodelle. Also in Hamburg ist das eine private Stiftung, die unter Beteiligung der Kammer, aber da sind auch die Gewerkschaften mit dabei, mehrere Wohnheime gebaut hat und betreibt. Ganz wichtig, es geht nicht einfach nur um das zur Verfügung stellen von Wohnraum, sondern es ist immer auch mit einer sozialpädagogischen Betreuung. Das ist ganz wichtig, dass diese Wohnheime funktionieren. In München ist es stärker in öffentlicher Trägerschaft, da sind auch die Gewerkschaften mit dabei, und wir werben sehr dafür, dass wir schnell in Berlin uns dafür einen ähnlichen Weg entscheiden, weil wir da einfach ein viel zu geringes Angebot haben. Wir haben sehr viel im Bereich des Studierendenwohnens, aber bei den Azubis klafft da einfach eine große Lücke, abgesehen von einzelnen Angeboten wie Kolpingwerk. Der Senat ist aktuell dabei, eine Machbarkeitsstudie zu erarbeiten zum Thema Azubi-Wohnen, und wir erhoffen uns, dass man jetzt sehr schnell hier auch in die Umsetzung kommt, weil wir haben funktionierende Modelle, und ob das jetzt Hamburg oder München ist, die man übertragen könnte auf Berlin. Gerade diese Kombination aus Wohnraum mit sozialpädagogischer Betreuung ist ein sehr guter Weg, um hier voranzukommen.
Haben Sie das Gefühl, dass er da auch den politischen Willen hintergibt? Also ich sage mal, eine Machbarkeitsstudie kann man ja immer erstellen.
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich ein beliebter Weg, dass man die Dinge erstmal im Wege einer Studie untersucht. Wir haben schon den Eindruck, dass der Senat da Interesse hat, was zu tun. Es gibt ja das Bekenntnis der Arbeitssenatorin, auch ein Azubi-Werk gründen zu wollen. Und wir unterstützen diese Initiative, weil wir wirklich dringend Wohnraum für diese Gruppe brauchen. Wir haben jetzt auch ein, würde ich sagen, einmaliges Gelegenheitsfenster dafür, weil die Bundesregierung, der Bund hat im vergangenen Jahr ein eigenes Förderprogramm aufgelegt. Junges Wohnen heißt es, das richtet sich an die Gruppe der Studierenden, aber eben auch der Azubis. Und es fehlt uns aber aktuell in Berlin jetzt noch sozusagen der Abnehmer, also jemand, der für Azubis baut. Und deswegen sollten wir hier schnell nachziehen und auch ein Azubi-Werk und Azubi-Wohnen auf den Weg bringen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, da sind Sie, haben Sie das Gefühl, dass sind Sie bei der Arbeitssenatorin an der richtigen Adresse? Wo Sie, haben Sie das Gefühl, mit der Arbeitsverwaltung so ein bisschen über Kreuz liegen, ist die Frage der Ausbildungsplatzumlage.
Ja, das kann man so formulieren.
Was ist Ihr Punkt? Also, was ist Ihre Kritik?
Ja, also ich würde mal mit dem beginnen, wo wir es Gemeinsamkeiten haben und uns nicht unterscheiden. Also, dass es Probleme und Herausforderungen im Ausbildungsmarkt in Berlin gibt, das ist unstrittig. Das sehen wir auch als Berliner Wirtschaft so, als Kammer. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns im Bündnis für Ausbildung versammeln, die Sozialpartner, die politische Seite, die Kammern, und gemeinsam überlegen, wo sind Problemstellen im Ausbildungsmarkt und wie können wir die gemeinsam adressieren. Wir halten es aber für falsch, dass das Ganze unter der Druckkulisse der Ausbildungsplatzumlage geschieht, und zwar einfach, weil es analytisch das falsche Instrument ist. Es geht an der eigentlichen Problemlage vorbei. Wir haben in unserem Gespräch die beiden großen Herausforderungen schon gestreift. Das ist einmal das Thema der Ausbildungsreife. Das heißt, es geht um die Frage, mit welchen Kompetenzen kommen Jugendliche eigentlich im Ausbildungsmarkt an, also Stichwort Basiskompetenzen, Lesen, Schreiben, Mathematik. Das kann ich über die Ausbildungsplatzumlage gar nicht lösen, sondern das ist eine Frage des allgemeinen Schulsystems, der Kitas, der Sprachförderung und all die anderen Themen, die wir schon berührt haben. Und die andere große Herausforderung ist das Thema der Berufsorientierung. Also sind die Jugendlichen am Ende ihrer Schullaufbahn eigentlich beruflich orientiert? Wissen sie, wie sie sich ihr berufliches Leben vorstellen? Da ist unser Eindruck, das ist heute nicht der Fall. Und auch das kann ich über die Ausbildungsplatzumlage nicht lösen. Das heißt, dieses Instrument geht vollkommen an den eigentlichen Problemlagen vorbei. Davon abgesehen wäre es so, dass man zur Erhebung der Ausbildungsplatzumlage eine riesige Behörde errichten muss, die diese Umlage administriert. Also wir gehen davon aus, dass das dann deutlich mehr als 100 Beschäftigte zählen wird. Und bei dem Personalmangel, den wir heute schon in der Berliner Verwaltung haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass es sinnvoll ist, dann Personalressourcen auf solch eine Behörde zu konzentrieren. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt. Wir haben eingangs darüber gesprochen, dass viele Unternehmen heute Schwierigkeiten haben, Azubis zu finden. Das heißt, die Ausbildungsplatzumlage wäre vor allen Dingen eine Bestrafung von kleinen Unternehmen, die heute dann vielleicht zu wenig Bewerber und Bewerber haben und damit dann die notwendige Quote nicht erfüllen würden. Und gleichzeitig die größeren, die dann vielleicht ausreichend Bewerber und Bewerber haben, müssen die Umlage nicht zahlen. Das heißt, eine Umverteilung von den kleinen zu den großen, auch das spricht aus unserer Sicht eindeutig dagegen. Deswegen hoffen wir sehr, dass wir die Arbeit im Bündnis gemeinsam erfolgreich weiter fortsetzen können und dass dann von der Umlage Abschied genommen wird.
Okay. Sie haben jetzt nochmal zwei Punkte aufgegriffen. Einmal das Thema Ausbildungsreife und dann nochmal die berufliche Orientierung. Das greift sehr gut in meinen nächsten Punkt ein. 11. Pflichtschuljahr. Der Senat hat jetzt ein Konzept für ein 11. Pflichtschuljahr vorgelegt, ist jetzt auch im neuen Schulgesetz mit drin oder in der Schulgesetznovelle. Da geht es darum, dass Jugendliche, die nach der 10. Klasse keine Perspektive haben, erstmal oder keine Anschlussperspektive haben, dass man die in ein 11. Pflichtschuljahr angedeihen lässt, wie immer man es auch am Ende nennen möchte, um die Anschlussmöglichkeit zu verbessern, um den Weg in die berufliche Laufbahn zu finden. Wie schauen Sie auf dieses Instrument, auf diese Idee?
Wir begleiten den Prozess zur Einführung des 11. Pflichtschuljahres von Anfang an und wir begleiten ihn sehr wohlwollend und unterstützend und erhoffen uns doch viel davon. Ich will mal einige Punkte herausgreifen, die aus unserer Sicht wichtig sind oder die wir uns auch noch erhoffen mit Blick auf die Ausgestaltung. Also es ist heute so, Sie haben es ja richtig beschrieben, dass wir einfach sehr viele Jugendliche haben, die beruflich nicht orientiert sind und viele, die die Schule auch ohne Abschluss verlassen. Wir haben insgesamt in Berlin so etwa 10% sogenannte Needs, also die nicht in Bildung, Training oder Ausbildung sind. Das heißt, wir müssen drüber nachdenken, wie wir diese jungen Menschen besser erreichen. Und wenn wir uns die Ausgestaltung anschauen, dann sind uns folgende Punkte wichtig. Als allererstes geht es um das Thema der Berufsorientierung, diese verbindlich zu gestalten. Und zwar schon bevor das 11. Pflichtschuljahr losgeht. Das heißt, dass ich eine verpflichtende Dokumentation habe. Das heißt, dass ich einmal im Jahr zum Beispiel aufnehme, welche berufsorientierten Aktivitäten haben stattgefunden, welche Praktika, so dass ich auch ein Gefühl dafür habe und besser weiß, wo fehlen hier vielleicht noch Dinge bei einer einzelnen Schülerin oder beim einzelnen Schüler, also wo müssen vielleicht nochmal orientierende Aktivitäten stattfinden. Das ist wichtig, um den Übergang dann vorzubereiten für das 11. Pflichtschuljahr. Es geht dann zweitens darum, dass das nicht in allererster Linie ein schulischer Betrieb ist, sondern dass wir so viel als möglich betriebliche Einsätze haben, also Praktika. So ist ja aktuell auch die Ausgestaltung geplant. Wir halten es für sinnvoll, dass man das in einer Aufteilung macht, 3 Tage irgendwie im Betrieb und 2 Tage dann an der Schule. Dahinter steckt wirklich ein Kulturwandel, dass wir nicht mehr über Abschlussorientierung sprechen. Also das 11. Pflichtschuljahr muss nicht oder soll nicht mit einem schulischen Abschluss zu Ende gehen, sondern es muss anschlussorientiert sein, dass es dann in die berufliche Ausbildung einmündet. Und da sind die betrieblichen Einsätze ganz wichtig. Und es ist auch wichtig, dass die Schulen hier nochmal die notwendige personelle Ausstattung haben. Also Anschlussmanager zum Beispiel, die sich dann nochmal darum kümmern, dass der Wechsel, der Übergang in die berufliche Ausbildung gelingt. Drittens, wenn wir beim Thema der personellen Ausstattung sind, braucht es für die Ausgestaltung dann auch das, was wir heute schon aus existierenden Angeboten kennen, nämlich die Bildungsbegleiter. Wir haben einfach Jugendliche, die neben schulischen Themen auch weitere Herausforderungen haben, im psychosozialen Bereich zum Beispiel, und dort braucht es sozialpädagogische Unterstützung. Da kann nicht die Erwartung sein, dass die Schulen das automatisch auffangen können. Das heißt nochmal wirklich gesondert Personal dafür. Und dann geht es so als letzten Komplex aus unserer Sicht darum, dass wir darauf achten müssen, dass die Datenübertragung wirklich lückenlos geschieht, also zwischen den Schulen, also den allgemeinbildenden Schulen, die abgeben, und dann den aufnehmenden Schulen und auch den anderen beteiligten Akteuren, also zum Beispiel der Arbeitsagentur. Also der Datentransfer ist ein großes Thema. Also wenn wir hier Berlin zum Beispiel mit Hamburg vergleichen, dann haben wir einfach aktuell hier noch nicht so klares Lagebild, wie das in Hamburg der Fall ist. In Hamburg gibt es nur 2 Schülerinnen und Schüler im vergangenen Schuljahr, bei denen der Verbleib ungeklärt war. Und in Berlin reden wir über mehrere tausend. Das heißt, auch das Datenthema muss adressiert werden. Da sind die richtigen Weichen im Gesetzentwurf auch schon gestellt. Und dann letzter Aspekt, bevor es zu lang wird. Die Idee, Ankerschulen einzurichten, begrüßen wir auch sehr. Auch das orientiert sich ja an dem Hamburger Modell. Dort heißt es Lotsenschulen, weil wir dann eine engere Kopplung haben zwischen den allgemeinbildenden Schulen, die abgeben, und dann den Ankerschulen. Die Idee ist ja, dass es einen sogenannten warmen Übergang gibt. Das heißt, dass die Schülerin, der Schüler, der noch keinen Anschluss hat nach der 10. Klasse, dann von einer Betreuungslehrkraft an die künftige Ankerschule wirklich übergeben wird. Und das soll eben sicherstellen, dass niemand mehr verloren geht. Das heißt, das sind schon sehr viele Stellschrauben aus unserer Sicht, bei denen mit den richtigen Instrumenten angesetzt wird, wenn diese Dinge jetzt auch entsprechend so umgesetzt werden.
Ich würde an einer Stelle vielleicht ein bisschen kleinteilig, aber trotzdem nochmal nachhaken. Man hat jetzt mit dem Schulgesetz vereinbart oder mit dem Schulgesetz beschlossen, den Punkt haben Sie auch gerade aufgemacht, den Datentransfer zwischen den Schulen und den Jugendberufsagenturen.
Ja.
Da haben Sie jetzt gerade gesagt, da ist man auf dem richtigen Weg. Ist das noch nicht ausreichend? Fehlt da noch was?
Also grundsätzlich sind die rechtlichen Regelungen, die jetzt in der Schulgesetznovelle getroffen worden sind, ausreichend. Also das ist die Umsetzung des Paragraphen 31a SGB III. Das haben andere Bundesländer schon vorher vollzogen. in Bremen und in Hamburg, die sie schon seit einiger Zeit haben. Und das wird jetzt nun auch landesrechtlich in Berlin umgesetzt, das ermöglicht. Also es, um da so das technische Dickicht etwas zu lüften, nicht nur die Übertragung von den Schulen an die Jugendberufsagentur beziehungsweise an die Arbeitsagentur, sondern auch wieder die Rückübertragung. Also es ist heute so, dass die Agentur den Datensatz dann zwar bearbeiten darf und sie spricht dann zweimal an, die Jugendlichen. Und wenn sie dann niemanden erreicht, vermerkt sie das im Datensatz. Und bislang konnte diese Rückübertragung nicht erfolgen. Und mit der Veränderung, die wir jetzt im Schulgesetz haben, kann eben die Rückübertragung dann auch an die Bildungsverwaltung wieder erfolgen. Und hier ist es dann wichtig, dass mit aufsuchender Beratung gearbeitet wird. Also zum Beispiel über die Jugendberufsagentur, und dass ich wirklich die Jugendlichen besuche, die bislang noch keine Perspektive habe, und sie anspreche und auf die entsprechenden Angebote aufmerksam mache. Das ist der eigentliche Erfolg des Hamburger Modells, wenn man so möchte, die aufsuchende Beratung oder, wie Olaf Scholz das gelegentlich nennt, die fürsorgliche Belagerung.
Den Begriff habe ich noch nie gehört, fürsorgliche Belagerung. Vielleicht für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht ein bisschen erstaunt sind über den Aufwand, der dort betrieben wird, aber es geht tatsächlich in dem Moment um Jugendliche, die in den 10 Jahren davor wirklich ohnehin schon Schwierigkeiten hatten, überhaupt durch die Schullaufbahn zu kommen. Deswegen ist der Aufwand da, glaube ich, an der Stelle einfach wirklich relativ hoch.
Der Aufwand ist definitiv sehr hoch, weil wir es mit unterschiedlichen Herausforderungen und Problemen zu tun haben. Es ist ja nicht nur die mangelnde Berufsorientierung, es sind teilweise Lernschwächen, Defizite bei den Basiskompetenzen, psychosoziale Herausforderungen. Also wirklich, es kann ein ganzes Bündel an Themen sein, was es zu bearbeiten gilt. Und sind jetzt sehr gespannt auf die Umsetzung und hoffen, dass das wirklich ein systematischer Ansatz sein kann, hier den Jugendlichen nochmal ein neues Angebot zu machen, um sie dann in die berufliche Ausbildung einmünden zu lassen.
Ich würde einen Themensprung machen. Das Land Berlin ist im Jahr 2022 aus der gemeinsamen Vereinbarung mit dem Land Brandenburg ausgestiegen zum Betreiben des LISOM, also des Landesinstituts für Schule und Medien. Im Zuge dessen hat man dann jetzt eine Kooperationsvereinbarung geschlossen zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg zur Weiterentwicklung zur gemeinsamen Bildungsregion. Da wurden nochmal ein paar Sachen festgehalten, die vorher schon verabredet waren. Wie schauen Sie da drauf? Auf diesem Punkt.
Also die Zusammenarbeit begrüßen wir insgesamt, das halten wir für richtig. Wir sind eine gemeinsame Wirtschaftsregion. Ich hatte vorhin ja davon gesprochen, dass knapp 20% der Auszubildenden in Berlin heute schon aus Brandenburg kommen. Es gibt aber Dinge, die wir auch die wir etwas kritisch oder mit Wehmut betrachten. Also die gemeinsamen Standards für Abschlussprüfungen zum Beispiel. Also das halten wir schon für notwendig, einfach weil wir die Unternehmen ja die Vergleichbarkeit auch brauchen. Sie stellen heute schon aus Brandenburg und aus Berlin ein, und da wäre es natürlich wichtig, dass wir auch die Vergleichbarkeit bei den Prüfungen haben. Aber insgesamt ist die Zusammenarbeit natürlich der richtige Weg.
Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte aus dieser Kooperationsvereinbarung?
Also wir sehen den wichtigsten Punkt eigentlich insgesamt, dass wir, das betrifft nicht nur das Thema der Bildung, sondern dass wir den gesamten Wirtschaftsraum gemeinsam gestalten. Also alles, was Austausch und gemeinsame Standards bringt, das ist eigentlich aus unserer Sicht der entscheidende Punkt. Da kann die Vereinbarung natürlich nochmal einen Anker dazu sein. Es ist jetzt noch nicht alles, würde ich mal sagen, im Detail ausgestaltet. Deswegen lässt sich das aus unserer Sicht noch nicht alles final bewerten, aber wir begrüßen vor allen Dingen den Impuls, die Dinge gemeinsam anzugehen, weil die Herausforderungen in der Metropolregion lassen sich auch nur gemeinsam gestalten.
Vielleicht zur Einordnung für diejenigen unter Ihnen, die es nicht wissen. Also Berlin hat ja knapp 4 Millionen Einwohner, ein bisschen drunter, haben wir jetzt neulich festgestellt wieder, mit der neuen Zählung. Aber in diesem, was man immer umgangssprachlich so ein bisschen Speckgürtel nennt, also in den Gemeinden und Städten rund um Berlin rum, wohnen halt auch nochmal weit über 1 Million Menschen. In Brandenburg halt, die aber so nah an Berlin dran sind, dass es schon wichtig ist, dass das irgendwie abgestimmt ist.
Ja, absolut. Also wir sehen das auch bei ganz vielen anderen Themen als Kammer. Wir werben dafür, dass man insgesamt ein sogenanntes Metropolraummanagement aufbaut. Das heißt, dass man die großen Themen der Wirtschaftsregion gemeinsam gestaltet. Das sind Fragen der Infrastruktur, also der verkehrlichen Anbindung. Das ist die Frage der Bildung, aber es ist zum Beispiel auch die Wissenschafts- und Innovationspolitik. Also wir haben Innovationskorridore, die über Berlin hinausreichen, bis in die Lausitz. Also es ist wirklich ein ganzer Strauß an Themen, den man gemeinsam gestalten kann als Metropolregion.
Okay, ganz kurz noch ein paar Sätze zum Start des neuen Ausbildungsjahres. Wie schauen Sie im Moment auf den Start des kommenden Ausbildungsjahres 24/25? Ich formuliere mal bewusst offen.
Ja, das ist gut, dass es offen formuliert ist. Wir sind verhalten optimistisch. Einfach deswegen, weil wir noch keine belastbaren Zahlen haben. Wir sehen natürlich Trends, die sehen auch soweit gut aus. Aber wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir im vergangenen Jahr ja eine relativ hohe Abbruchquote hatten. Und das wissen wir heute natürlich noch nicht, wer gegebenenfalls dann die Ausbildung auch nach wenigen Monaten wieder abbricht. Wir hoffen natürlich, dass es so wenig als möglich sein werden, aber deswegen sind wir verhalten optimistisch, dass wir einen Zuwachs an Ausbildungsverträgen sehen, an abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Aber wir können das heute noch nicht sagen. Wir stellen die Zahlen dann immer am Anfang des Folgejahres, also Anfang 25, werden wir das dann vorstellen, wie wir ins neue Ausbildungsjahr gestartet sind. Wir werden aber uns auf jeden Fall dem Thema der Abbrecherquote nochmal zuwenden. Wir sind dabei, hier nochmal ein eigenes Angebot aufzubauen, was dann ab September wahrscheinlich auch starten soll, also was sowohl für Betriebe als auch Auszubildende gilt, weil wir das sehr ernst nehmen und uns hier auch in der Verantwortung sehen, nochmal Unterstützung zu leisten, dass die Abbrecherquote reduziert wird. Also neben dem, was wir heute schon an Unterstützungsangeboten haben, es gibt ja eine anonyme Hotline, an die man sich wenden kann als Azubi, es gibt die Ausbildungsberatung, es gibt auch eine Schlichtungsstelle, wenn es zu Konflikten zwischen Betrieb und Auszubildenden kommt, aber wir wollen dieses Thema eben nochmal gesondert adressieren.
Und das richtet sich dann an Auszubildende und Betriebe, die bereits im Vertragsverhältnis miteinander sind oder im Vorfeld?
Nee, die im Vertragsverhältnis sind, ja. Dass man da nochmal ein eigenes Angebot macht.
Okay. Was ich mir oft denke, gerade beim Thema Abbruchquote, die Jugendlichen beenden die Ausbildung innerhalb des ersten halben Jahres. Also Sie haben ja vorhin gesagt, in den ersten 4 Monaten. Und stehen ja dann, ich sag mal, ein Stück weit wirklich eine ganze Weile erstmal auf der Straße, weil das nächste Ausbildungsjahr dann ja erst ein Jahr später wieder beginnt oder ein Dreivierteljahr später, je nach dem Zeitpunkt des Abbruchs. Ließe sich das in irgendeiner Art und Weise entzerren, dass man irgendwie sagt, man schafft nochmal Ausbildungsstarts zum Winter hin?
Also theoretisch kann die Ausbildung auch unterjährig aufgenommen werden. Mhm. Also das wäre möglich, wenn man einen Betrieb findet. Auch hier kann das 11. Pflichtschuljahr helfen, weil es dann zum Beispiel nochmal die Möglichkeit bietet, dann in Betriebseinsätze und eben die Angebote des 11. Pflichtschuljahres einzumünden. Und insgesamt würden wir dann natürlich empfehlen, dass man nochmal Kontakt aufnimmt mit der Ausbildungsberatung, dass man vielleicht nochmal Praktika macht, um in andere Berufsbilder hineinzuschnuppern und dann zu überlegen, okay, wenn es jetzt der erste Versuch noch nicht war, vielleicht ist es dann ein anderer Ausbildungsberuf.
Okay. Was auf politischer Ebene immer wieder mal diskutiert wird, ist die Frage, brauchen wir so viele Abiturientinnen und Abiturienten? Das ist ein heißes Thema, weil es Akteure und Akteure gibt, die sagen, brauchen wir eigentlich nicht, weil für die duale Ausbildung reicht ein MSA oder BBR, eBBR. Ist das so? Also ich stelle fest, dass sich bestimmte Ausbildungsberufe ja sehr gewandelt haben und dass man da nicht mehr klassisch sagen kann, das ist einer für mittleren Bildungsabschluss und das ist ein Ausbildungsberuf für jemanden, der da drunter ist in einem Ausbildungsabschluss. Oder dafür brauchen wir zwingend ein Abitur. Das ist ja nicht mehr so trennscharf.
Das ist definitiv nicht mehr so trennscharf. Wir haben sehr viele Abiturientinnen und Abiturienten, die Ausbildungsberufe ergreifen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, bewegt sich das so um die 35-36%. Denn der MSA liegt nur knapp darüber. Und die Welt oder das Universum an Ausbildungsberufen ist so vielfältig, also die über 300, die wir haben und auch ganz unterschiedlich an den Anforderungen, dass es auch wirklich Ausbildungsberufe gibt, bei denen werden eben gezielt auch Abiturienten und Abiturientinnen gesucht. Insofern sehen wir dieses oder teilen wir diese Auffassung nicht, wir sehen dieses Problem hier in der Form nicht.
Okay. Ich hatte jetzt tatsächlich als letzte Frage, aber die haben Sie jetzt schon immer wieder zwischendurch beantwortet, ich würde dann einfach mal ganz viele Links reinsetzen. Nämlich die Frage, welche Formate bietet die IHK, um Ausbildungsbetriebe und potenzielle Azubis zusammenzubringen oder zusammenzuhalten? Da haben Sie jetzt ganz viele Sachen reingeworfen. Möchten Sie noch was ergänzen?
Also ich kann es gerne nochmal bündeln, weil das wirklich ein Thema ist, was uns ganz wichtig ist. Wir haben vor mittlerweile 3 Jahren oder fast 3 Jahren eine Ausbildungsoffensive gestartet und nehmen als Kammer hier rund 6 Millionen Euro in die Hand, um nochmal unterschiedliche Themen zu adressieren. Also ich sprach ja auch davon, selbstverständlich gibt es Herausforderungen im Ausbildungsmarkt, die wir angehen müssen. Es sind die Azubi-Botschafterinnen, Azubi-Botschafter zum Beispiel, über 100, die wir inzwischen haben. Ich glaube, aus 30 Ausbildungsberufen, die regelmäßig in Schuleinsätzen sind, das ist die passgenaue Beratung. Da haben wir, glaube ich, noch nicht darüber gesprochen. Das ist ein Matching-Angebot, was Ausbildungsinteressierte und Betriebe zusammenbringt. Das ist die Praktikumswoche, die aktuell läuft. Da haben wir also letztes Jahr gestartet.
Aktuell ab Anfang September dann?
Also beziehungsweise genau zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist sie dann abgeschlossen.
Ach so, okay, alles klar.
Die jetzt im Sommer lief, ist es dann präziser formuliert. Da haben wir letztes Jahr zum ersten Mal durchgeführt. Haben das Jahr 23 abgeschlossen mit etwa 1400 Praktikumstagen. Dieses Jahr sind wir auf dem Kurs so in Richtung 1800 Praktikumstage. Und es sind wirklich auch tolle Erfolge, weil es ermöglicht Jugendlichen dann doch unterschiedliche Berufsbilder kennenzulernen. Also es ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen, was wir unter dieser Überschrift Ausbildungsoffensive machen. Also die klassische Ausbildungsberatung fällt auch darunter. Dann natürlich Messen und weiteres. Und da gibt es vieles, was wir gerne auch an Links noch zur Verfügung stellen, sodass sich die Hörerinnen und Hörer darüber informieren können.
Gerne. Ich pack's alles in die Shownotes. Herr Schreier, herzlichen Dank.
Sehr gern.
Für Ihre Zeit, für das Gespräch, für diesen Weg, für einen guten Auftakt, für dieses Podcast, ja. Ich wünsche Ihnen und der IHK alles Gute und vor allem den Azubis und den Betrieben. Und danke erstmal. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mögen, schalten Sie gern demnächst wieder ein. Nächste Woche geht es erneut ums Thema Ausbildung und Berufsorientierung aus einer anderen Perspektive. Gerne bis dahin, wenn Sie mögen. Bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frameflex.de. Vielen Dank.